Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Vielen Dank für die Anbetungslieder, die uns reinführen in das Ziel. Lebe vertrauensvoll. Ja, wem vertrauen wir denn? Nicht uns selbst, nicht unseren eigenen Fähigkeiten zuallererst, sondern wir vertrauen Gott. Darum soll es gehen. Lebe entschieden. Ich finde das ein total spannendes Thema. Deswegen habe ich mich auch gemeldet, als damals gefragt wurde, wer wird da gerne einen Beitrag zu haben. Weil ich das Vorrecht habe, als Missionsleiter ganz, ganz viele Leute an Wegkreuzungen zu begleiten. Und da zu sehen, welche Handschrift Gottes ist im Spiel bei ihnen und ihnen auch zu helfen, ja, wie sollen sie darauf reagieren, wie sollen sie zwischen verschiedenen Optionen wählen und welche Konsequenzen hat das, finde ich total spannend, immer wieder neu. Kann ich sagen, dass ich immer eine Antwort weiß, dass ich der super Experte bin, aber ich finde es schön, über solche Fragen nachzudenken. Und ja, ich denke, auch jeder heute Morgen kann etwas mitnehmen. Ich habe einen Vers ausgewählt als Leitgedanken für diese Predigt, lebe vertrauensvoll, aus Epheser 2, Vers 10. Ich lese mal nach Luther, weil da kommt dieser Begriff so vor und hinterher werde ich es auch mit anderen Worten erklären. Aber ich finde das einfach schön beschrieben. Wir sind sein Werk, Gottes Werk, geschaffen in Jesus Christus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Vorbereitete Werke, in denen wir wandeln sollen. Also Dinge, die wir tun sollen, die von Gottes Seite her schon vorbereitet sind. Das finde ich eine ganz starke Lebensvision. Wenn man das sagen kann, ich habe das gemacht, was von Gott vorbereitet ist. Aber ich finde es herausfordernd. Was hat denn Gott vorbereitet? Wie erkenne ich heute Morgen, nächste Woche, in einem Jahr die vorbereiteten Werke? Gibt es da irgendwie Kriterien dafür? Kann man das lernen? Wir haben in unserer Fritz-Klein-Gruppe letzten Montag sehr intensiv über den Sonntag gesprochen, über die Predigt von Heiner Rust. Und das war für viele eine starke Erfahrung. Ich bin ja nicht alleine in meinen Entscheidungen. Da gibt es Impulse von Gott. Ich muss nur lernen, die zu hören und muss lernen, die zu interpretieren und muss lernen, die dann anzuwenden, was das heißt in meinem Alltag. Und da kann ich mir auch mal vertun. Und es gab ganz konkrete Entscheidungen, die dann auch in der Woche gefallen sind, vergangene Woche. Das fand ich auch richtig spannend, richtig interessant. Okay, lebe vertrauensvoll, von Gott vorbereitete Werke tun. Das Erste ist das Schönste. Vorbereitete Werke, die unseren Herzen entsprechen. Also wenn man das macht, wo man so richtig Freude dran hat, was einen so richtig erfüllt, das ist doch schön. Das wünscht sich jeder. Und das ist auch eine biblische Perspektive. Und ich würde direkt mal bei Jesus anfangen. Psychologen nennen das, wenn jemand so darin lebt, was sein Ding ist, er lebt in seinem Flow. Also das fließt so von innen. Das ist einfach, da muss man nicht einen Hund zum Jagen tragen, so wie man einen Fußballer nicht zum Fußball tragen muss, sondern der spielt einfach gerne. Wenn es die Möglichkeit gibt, geht er dahin. Da ist jemand in seinem Flow. Und bei Jesus, da war das so. Er war aus freiwilliger Entscheidung auf die Erde gekommen, hatte die Herrlichkeit verlassen, den Himmel verlassen, wurde Mensch, wie jeder andere auch, hatte viele Herausforderungen zu bewältigen, aber er wusste, das ist dran. Mein Vater hat mich hier gesandt auf die Welt. Er hat gepredigt, hat den Menschen was von Gott erzählt und da ging sein Herz über und er konnte reden und die Leute haben ihm zugehört und dann heißt es, er predigte nicht wie die Pharisäer. Warum? Weil das seine Berufung war, seine Bestimmung war. Er lebte im Flow. Jedes Mal, wenn er predigte, die Leute waren gebannt und waren berührt in ihrem Herzen, weil es aus dem Herzen Jesu floss, was er sagte, und in die Herzen der Leute hinein. Oder wenn er Kranke heilte, er hatte Erbarmen, sein Herz wurde bewegt, heißt es immer wieder an verschiedenen Stellen. Und die Leute spürten, da ist jemand ganz auf meiner Seite. Und er ist mit Gott verbunden und wenn ich mich an ihn wende, dann wird mein Leben anders. Jesus lebte im Flow. Er wusste um seine Berufung, er wusste, was sein Ding war. Er konnte am Ende seines Lebens sagen, ich habe das Werk vollendet, das du mir gegeben hast. Das ist auch eine starke Aussage. Mit Anfang 30 hat er das ja gesagt. Weil er wusste, was ist sein Ding. Trotzdem war es für die Jünger manchmal ein bisschen schwierig, das alles so nachzuvollziehen. Jesus musste ja auch Entscheidungen treffen. Bleibe ich jetzt hier an dem Ort, wo schon viele Leute sind, die wurden ja meistens mehr, es waren die Massen, die ihn suchten, oder gehe ich weiter? Und einmal geht er weiter und die Jünger kommen zu ihm und sagen ihm, hey, bleib doch hier, es sind so viele Leute da. Und Jesus sagt, nee, ich muss weitergehen. Oder zum anderen Zeitpunkt haben sie vor, nach Jerusalem zu gehen. Dann sagt Jesus, nee, ich gehe nicht nach Jerusalem. Eine Weile später geht er doch nach Jerusalem. Und die Jünger fragen ihn, was soll denn das? Weißt du nicht, was du willst? Und Jesus sagt, nein, ich muss das tun, was mir mein Vater zeigt. Ich tue die Werke, die mir mein Vater zeigt. Also Jesus war sicher in ganz besonderer Weise in der Lage zu erkennen, was sind vorbereitete Werke. Und nicht immer die Begeisterung der Massen ist das vorbereitete Werk, auch vielleicht Widerstand, den hat er ja auch jede Menge erlebt. Und trotzdem hat er das durchgezogen. Jesus lebte im Flow seiner Berufung. Jetzt kann man sagen, ja, Jesus ist Jesus, er war Gott und Mensch gleichzeitig. Aber trotzdem, Jesus lebt ja in uns und wir haben da eine Verbindung, die korrespondiert mit dem, wie er gelebt hat. Aber gehen wir mal zu einem seiner Nachfolger, dem Paulus oder Saulus erstmal. Er war erstmal nicht zu bremsen, als er Christen verfolgte. Das hat er auch mit ganzem Eifer gemacht. Da war auch so ein Flow da, aber der kam nicht von Gott, der kam von ihm selber, von seinem gesetzlichen Eifer. Als er dann Jesus persönlich begegnete und ihm schon bei der Bekehrung, beziehungsweise 2-3 Tage später in Damaskus, gesagt wurde, was seine Berufung sei, nämlich den Nationen, den Menschen, die nicht Juden sind, das Evangelium zu bringen, da wusste er, was sein Ding war. Und das hat er sein ganzes Leben lang durchgezogen, bis zum Ende, wo er höchstwahrscheinlich als Märtyrer gestorben ist. Da war er auch in seinem Flow. Er musste das Evangelium sagen, so sagt er, ich kann gar nicht anders. Wehe mir, wenn ich es nicht machen würde, wehe mir ist so ein bisschen, naja, ein bisschen Druck vielleicht auch, aber es war seine tiefste Überzeugung, das, was ich mache, ist genau richtig. Und manchmal war er wirklich nicht zu bremsen, selbst wenn das Riesengefahren bedeutete, da mussten dann andere ihm sagen, hey, jetzt geh da nicht nach Ephesus in den tobenden Mob da rein und erzähl denen, irgendwas ist besser, du bleibst hier. Oder er wurde über die Stadtmauer rausgelassen. Er selber, nach seiner eigenen Überzeugung, wäre gerne da geblieben und hätte gekämpft mit dem Kopf durch die Wand zur Not. Aber da waren auch andere nötig, die ihm dann mal helfen mussten, zu sagen, nee, jetzt ist es nicht dran, hier die Konfrontation zu suchen, sondern woanders hinzugehen. Also Paulus, ein Beispiel für jemanden, der voll in seiner Berufung lebt. Letztes Wochenende hatten wir ein Seminar für zurückgekehrte Kurzzeitler, die mit Forum Wiedenest im Ausland waren. Und wir hatten eine dabei, Lissy, die war letztes Jahr, also vor einem Jahr, zurückgekommen, hatte im Ausland tolle Erfahrungen gemacht, anderen Menschen aus anderen Kulturen zu begegnen und mit denen warm zu werden und da eine Beziehung aufzubauen, sodass sie dann, als sie letztes Jahr an die Uni kam, gesagt hat, ich will auch auf Menschen zugehen, die aus anderen Ländern kommen, auf Ausländer, ausländische Studenten, und hat das mit vollem Herzen gemacht, macht es immer noch, und die Arbeit der SMD an dem Ort ist enorm gewachsen, dadurch, dass jetzt eben Leute mit Migrationshintergrund erreicht werden. Da muss sie nicht zu angetrieben werden von außen, dass ihr jemand sagt, nun mach mal. Das kommt so richtig von innen. Warum? Weil sie in einem anderen Kontext, als sie es früher gewohnt war, im Ausland, erlebt hat, Gott hat mir eine Fähigkeit gegeben, mit ganz fremden Menschen, mit ganz andersartigen Leuten auszukommen, auf sie zuzugehen, Beziehungen zu bauen. Das ist mein Ding. Und sie hatte dann auch an dem Ort, wo sie war, jemand anders, die war schon vor 3-4 Jahren zurückgekommen und hatte die Arbeit angefangen, da konnte sie mit einsteigen, jetzt ist diese Person weg, aber sie führt es weiter. Warum? Weil sie spürt, das ist mein Ding. Und es ist schön, wenn jeder von uns das beantworten kann. Was ist denn mein Ding, meine Berufung, zu der Gott mich berufen hat? Das muss nicht jetzt heißen, dass man wie Paulus durch die Lande zieht und Apostel ist. Das kann auch sein, man ist Ingenieur, man ist Lehrer, man ist Polizist, man ist Verwalter und macht das mit ganzem Herzen für den Herrn und für andere Menschen und dient dem. Wenn ich meine Berufung gefunden habe, muss ich auch nicht ständig wieder darüber nachdenken, ist das richtig? Wenn ich Bestätigung von Gott, von anderen Menschen bekommen habe, wenn Frucht durch meine Arbeit entsteht, dann mache ich das, dann ist das einfach dran, dann mache ich das, so wie du sagtest, so aus dem Bauch raus, das kommt einfach und das ist gut. Es gibt aber, auch dann, wenn ich meine Berufung kenne und wenn ich mit großer Leidenschaft und Hingabe das tue, was ich tun soll, Situationen, wo ich mich anders fühle, wo der Bauch was anderes sagt. Und das ist die spannende Frage, wie gehen wir damit um? Gott bereitet manchmal Werke vor, die uns aber nicht so gefallen, dass wir sie tun sollen, die uns komisch vorkommen, die wir nicht mögen. Die Bibel ist da sehr offen und beschreibt da auch die verschiedensten Beispiele von Menschen, die etwas tun sollen, was Gott vorbereitet hat, aber nicht wollten. Das krasseste Beispiel, denke ich, im Alten Testament ist der Jona, ein Prophet, also der ausdrücklich gelernt hatte, auf Gottes Stimme zu hören, der genau wusste, Gott hat geredet. Und Gott hatte ihm sozusagen GPS-mäßig angegeben, wo er hingehen soll. Geh nach Nordosten, nach Ninive und in die große Stadt und dort verkündige Buße. Er wusste ganz genau, was das vorbereitete Werk war, was er tun sollte, aber er wollte nicht. Und ging in genau die entgegengesetzte Richtung auf ein Schiff gen Westen und wollte vor Gott fliehen. Was ja komisch ist, aber irgendwie macht auch ein Mann Gottes manchmal komische Sachen, die eigentlich nicht passen. Und Gott musste ja einiges bewerkstelligen, um ihn dann abzubringen von seinem falschen Kurs. Er geht dann nach Ninive, er erlebt eine unwahrscheinliche Erweckung. Die ganze Stadt geht in Sack und Asche, einschließlich des Königs, und tun Buße. Fantastische vorbereitete Werke. Trotzdem setzt er sich dann so außerhalb der Stadt da auf den Hügel und ist sauer auf die Welt, auf Gott vor allen Dingen und ärgert sich über eine Pflanze, die wächst und wieder verdorrt und Gott muss mit ihm diskutieren. Und das Jona-Buch lässt es offen, ob Jona wirklich innerlich überzeugt war, dass das, was er jetzt gemacht hatte, für ihn gut war. Er wusste, Gott will das, aber er war immer noch nicht innerlich in Harmonie damit. Also ein bisschen bockiger Prophet, der zwar macht, was er tun soll, aber eigentlich mit Herzen nicht dabei ist. Aber zum Glück, er macht es. Und die Ergebnisse sind auch da, die Früchte sind auch da. Also, bei den frömmsten Leuten und denen, die ganz intensiv gelernt haben, auf Gottes Stimme zu hören, kann es passieren, Gott sagt uns was und wir wollen nicht. Er hatte nämlich keine Lust, den Feinden seines Volkes, die Assyrer waren ja Feinde seines Volkes, denen da was Gutes zu tun. Die sollten lieber umkommen. Er wartete ja auf das Gericht, das hätte ihm gefallen. Und da musste Gott ziemlich mit ihm reden, mit seiner ganzen Gottesvorstellung und auch Erwählungsvorstellung. Aber wie gesagt, ob es gelungen ist bei Jona, lässt das Buch offen. Beispiel aus dem Neuen Testament. Petrus, der ja Simon hieß ursprünglich, den Jesus dann einen neuen Namen gegeben hat. Petrus, der Fels, auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Er war von Gott vorgesehen, eine Schlüsselperson zu sein im Erschließen neuer Gebiete, auch geografischer Gebiete. Erstmal an Pfingsten hat er ja die Predigt gehalten und das war sicher schön. Da waren 3000 Leute, die sich bekehrten und sich taufen ließen. Das war so ein toller Job. Der hat ihm richtig gut gefallen. Und dann auch in Jerusalem später da nach dem Rechten zu sehen. Dann Apostelgeschichte 8, als er gebeten wurde, zu den Samaritern zu gehen, wo der Philippus evangelisiert hatte, aber wo die Gemeinde es für nötig empfand, da muss auch ein Leiter hier von der Gemeinde in Jerusalem hingehen, nach dem Rechten sehen. Er hat dann geguckt, hat gemerkt, die haben auch noch nicht den Heiligen Geist, hat dann ihnen die Hände aufgelegt mit dem Johannes zusammen und dann haben sie den Heiligen Geist bekommen. Vermutlich hat er sich da nicht so komfortabel gefühlt. Die Samariter, das waren nämlich die, die lebten so mitten unter ihnen, die wussten ein bisschen was vom Gesetz Gottes, aber die hatten andere Sitten und Gebräuche, das waren fremdartige Leute. Mit denen hatte man nichts zu tun. Aber er musste es machen. Ja, und dann kommt die Situation, er soll zu einem richtigen Heiden gehen, zu einem Römer, der gar nichts mit dem Volk Israel zu tun hat. Und da muss Gott auch ganz schön, ja, eine Showveranstaltung, möchte ich mal sagen, ein bisschen ironisch. Also er zeigt ihm eine Vision und das dreimal hintereinander. Also einmal hat da nicht gereicht. Der musste ganz intensiv das erleben. mit diesem ganzen Viehzeug, was da in dem Bettlaken war, was da oder in dem Tuch war, was vom Himmel runterkam. Dann redet Gott zu ihm. Dann sagt er ihm, du, ich habe einen Engel geschickt zu dem Cornelius, der hat mit dem gesprochen und der hat dann daraufhin Leute hingeschickt und die Leute stehen da unten vor der Tür, die wollen gleich was von dir. Also das mussten die ihm alles gar nicht erklären, das hat Gott ihm erklärt. Also Gott hat auf sehr intensive Weise mit Petrus geredet. Am Ende geht er dann, aber auch da merkt man, es war eine ganz schöne Überwindung, mit den Heiden da zusammen im gleichen Haus zu sein, hat sich ja auch da was zu essen gekriegt und dann eben gepredigt. Also ein bisschen erfolgreicher, denke ich mal, als der Jona. Und vor allen Dingen, wenn wir sehen, danach im Nachhinein, ein paar Kapitel später, Apostelgeschichte 15, als es um die Frage geht, müssen Nicht-Juden, also Heiden, erst Juden werden, sich beschneiden lassen, das Gesetz von Mose einhalten, bevor sie Christen werden können. Da steht er auf und sagt, nee, das ist nicht Gottes Wille. Gottes Wille ist, Juden und Heiden können direkt Zugang zu Jesus haben. Er hat also wirklich da seine Lektion gelernt, obwohl es auch nochmal einen Rückfall gab. Galater 2 beschreibt dann Paulus, wie Petrus sich zurückzog und nicht mehr mit den Heiden Tischgemeinschaft hatte, weil da ein paar strenge Pharisäer kamen, zog er sich zurück und öffentlich wird ihm widersprochen. Also auch da wieder einer, der starke Gotteserfahrungen gemacht hat, braucht manchmal einen Rüffel von einem Mitbruder, der ihm sagt, hey, so geht es nicht. Du handelst hier falsch. Aber Petrus hat gelernt und Petrus war unterwegs mit Jesus. Ich erzähle heute vom letzten Wochenende immer, wir hatten einen Wiedenester Bibelschüler, da den Samuel Castro, er ist selber Spanier, mit einer Kolumbianerin verheiratet. Und er erzählte, wie Gott ihn geführt hat in vorbereitete Werke, die er so nicht erwartet hat. Er war 2 Jahre lang in Wiedenest und hatte als in Deutschland geborener Spanier mit einer kolumbanischen Frau verheiratet das Ziel, ich will so richtig deutsch sein. Er hat ausschließlich Kontakt zu deutschen Mitschülern und Freunden und so gehabt. Sein Migrationshintergrund war nicht so das, wo er sich drüber freute oder wo er dann Kontakte suchte. Und dann nach 2 Jahren hat Gott zu ihm gesprochen, hey, du hast doch etwas Besonderes in deiner Lebensgeschichte als Kind von einem Missionar, sein Vater ist Missionar in Deutschland, als MK. Du kannst zwischen Kulturen Brücken bauen, fang doch mal an. Und dann fing er an, beim Aldi einfach mal rumzuhören, wenn er einkaufen war, wer redet Spanisch. Die Leute waren auch vorher da, aber er hatte irgendwie so Scheuklappen auf und hat sie nicht gesehen. Dann fing er an, auf sie zuzugehen, mit ihnen zu plaudern und kam dann auf die Idee, macht man einen Grill am Mittag und lädt die ein. Und beim ersten Mal kamen dann schon gleich 15 Leute und dann haben sie ein weiteres Event gemacht, kamen dann 30. Dann war die Fußball-EM oder WM, ich weiß es jetzt gerade nicht, aber Spanien war natürlich ziemlich gut. Haben Public Viewing gemacht, kamen ganz viele Spanier. Währenddessen ging er in die FEG in Gummersbach bei McDonald's und hat dann aufgrund dessen, dass Gott ihn sozusagen reinwachsen ließ in diese Arbeit unter Menschen mit Migrationshintergrund, eine Berufung bekommen von der Gemeinde zum Jugendpastor oder Gemeindepastor mit dazu, aber so als zweiter Mensch dort mitzuhelfen. Und inzwischen, sagt er, kommen so 20-30% der Gottesdienstbesucher in Gummersbach sind Menschen mit Migrationshintergrund. Ist ja auch eine Gemeinde mit langer Geschichte, noch ein bisschen älter als unsere hier, 150 Jahre alt. Das war auch nicht so auf dem Schirm. Aber Gott hat diesen einen Menschen, den Samuel, gebraucht, um was Neues in die Gemeinde reinzubringen. Und viele Menschen sind zum Glauben gekommen schon und haben in die Gemeinde reingefunden. Etwas, was erst nicht auf seinem Schirm war, aber dann plötzlich, Gott hat zu ihm gesprochen, er fängt beim Aldi an und landet am Ende als Co-Pastor in einer Gemeinde, wo sie jetzt sagen, wir wollen eine internationale Gemeinde sein, machen auch einmal im Monat Gottesdienst von vorne mit Übersetzung, dass auch deutlich wird, andere Sprachen sollen im Gottesdienst vorkommen. Obwohl das so in der Nähe ist, habe ich das erst letzten Sonntag so gehört, welche Entwicklung die Gemeinde dort durchgemacht hat. Ich denke, können wir uns ein bisschen was abgucken, auch hier als Wiedenest, da ist ja gerade um die Ecke. Also jemand, dem Gott gezeigt hat, in dir steckt eine Seite, die hast du noch nicht zum Klingen gebracht bis dahin. Und dann fing er an, sie zum Klingen bringen und jetzt klingt die noch ein bisschen mehr als eine Deutsche. Er ist auch Deutscher, er kann gut Deutsch und all sowas. Aber wie gesagt, er blüht dabei auf, er ist jetzt in seinem Flow, Menschen mit Migrationshintergrund zu dienen und zu erreichen. Noch einen letzten Gedanken. Und ich denke, das ist das, was auch Esko am Anfang so sagte. Es gibt manche Situationen im Leben, wo wir vor Kreuzungen stehen und wo es mehrere Optionen gibt, auch mehrere gute Optionen, was wir machen können. Die Qual der Wahl. Was mache ich da, wenn ich nach rechts, nach links, vorwärts, rückwärts gehen kann? Was soll ich tun? Auch da finde ich im Neuen Testament eine sehr schöne Geschichte von Paulus in seiner zweiten Missionsreise, wie sie das so erleben. Die erste Missionsreise, da lesen wir nicht von irgendwelchen großen Hindernissen, sie haben Verfolgung gekriegt und so, aber sie hatten vor, irgendwo hinzugehen, gingen hin, predigten und Leute bekehrten sich und eine Gemeinde wurde gegründet und das flutschte alles so. Bei der zweiten Missionsreise lesen wir dann, sie wollten in die Provinz Asia reisen, mit Ephesus als Hauptstadt. Und der Heilige Geist ließ es ihnen nicht zu. Komisch, ne? Also Paulus wusste, er soll zu den Nationen gehen. Er hatte das schon x-mal gemacht an vielen anderen Stellen. Er wusste, er geht in eine große Stadt. Er fängt in einer Synagoge an, dann bekehren sich Leute, dann gründet er eine Gemeinde und diese Gemeinde verkündigt dann das Evangelium in der Umgebung. Und in Ephesus wäre ideal gewesen, wurde es dann auch später, aber zu diesem Zeitpunkt halt, lässt es der Heilige Geist nicht zu. Es steht da nicht wie, aber sie wussten definitiv, nee, wir dürfen da nicht hin, wir sollen da nicht hin. Okay, sie wollten nach Südwesten gehen, ging nicht, dann gingen sie nach Norden, nach Bithynien, auch eine eigene römische Provinz, auch eine Stadt, auch Menschen aus anderen Völkern, passte zu seiner Berufung. Und dann steht da, der Heilige Geist wehrte ihnen. Also wenn der Heilige Geist innerlich wehrt, dann muss da schon irgendwas sein, was nicht gut ist. Ich weiß nicht, ob er sie vor Verfolgung bewahren wollte. Bei Ephesus, würde ich mal sagen, war die Zeit noch nicht reif für die Stadt. Hinterher war das ja ein Missionszentrum, auch in der frühen Christenheit. Von Ephesus aus wurde ganz viel evangelisiert und missioniert. Aber zu dem Zeitpunkt, wo er vorhatte hinzugehen, war es nicht dran. Okay, Ephesus war nichts, Bithynien war nichts, dann tuckern sie halt weiter auf dem Weg. Irgendwie mussten sie ja vorangehen und kommen an die Hafenstadt Troas. Da ist erstmal Pause, da geht es nicht weiter. Ja, wie geht man mit Hindernissen um? Das ist ja auch im eigenen Leben so. Also auch Leute, die jetzt zu uns kommen und in die Mission gehen wollen, erleben jede Menge Hindernisse. Ist ein Hindernis ein Grund, es nicht zu machen? Ist ein Hindernis ein Grund, zu warten? Ist ein Hindernis ein Grund, zwischendurch erstmal was anderes zu machen? Ist spannend und es gibt nicht die Antwort, die man so aus der Pistole geschossen jedem geben könnte. In der Situation dann, wo sie wirklich nicht mehr weiter wussten, wo das Meer dann nur noch da war, da schenkt Gott auch wieder eine Vision. Das war auch nicht immer so. Paulus hat nicht für jede Stadt eine Vision bekommen, gehe jetzt dahin. Aber in Troas hat er die bekommen. Da sah er nämlich einen Menschen aus Mazedonien, also aus Griechenland, aus Europa, der ihm zurief, hey, komm zu uns rüber und hilf uns. Stark, wenn Gott so deutlich redet. Noch stärker finde ich, Paulus war ja nicht alleine unterwegs, sondern im Team. Und wir lesen dann in Vers 10, denn wir hatten geschlossen oder uns war klar, dass Gott uns gerufen hatte. Das heißt, ich interpretiere das so, als Team haben sie einen Entscheidungsprozess durchgemacht. Paulus sagt, ich habe die Vision da bekommen, was sollen wir machen, was ist jetzt dran? Und sie haben als Team entschieden, okay, es ist wirklich dran, nach Mazedonien zu gehen, wir gehen dahin. Gibt an anderer Stelle den Ausdruck beim Apostelkonzil, es hat dem Heiligen Geist und uns gefallen, Folgendes zu machen. Und das, glaube ich, ist eine besondere Hilfe, die Gott der Gemeinde im Neuen Testament gegeben hat, ein bisschen anders als im Alten Testament, wo der Prophet meist für sich alleine war. Der Jonah hatte keine Gemeinde, keinen Hauskreis, mit dem er sich austauschen konnte und dann reden konnte, hey, was soll ich jetzt machen? Er war unmittelbar alleine mit Gott in Verbindung und musste dann die Entscheidung treffen. Als neutestamentliche Gemeinde können und dürfen wir miteinander uns fragen, was ist denn dran, Herr? Was sind vorbereitete Werke? Ich habe es in Tansania immer wieder erlebt, in der Missionsleitung dort, wo wir schwierige Entscheidungen hatten und am Anfang oft nicht wussten, in welche Richtung soll es gehen. Und bei manchen Entscheidungen, da haben wir gewartet. Ich weiß, um eine Entscheidung haben wir 10 Jahre gewartet, bis wir sie getroffen haben, weil wir den Eindruck hatten, die ist nicht dran. Und dann nach 10 Jahren haben wir sie getroffen und dann war die Zeit reif, dann war es dran. Oder auch jetzt in Wiedenest, im Forum Wiedenest, in unserem Leitungsteam, müssen wir immer wieder Entscheidungen treffen, wo der Anfangspunkt, der Ausgangspunkt, der ist, es geht in ganz verschiedene Richtungen, die Gedanken. Und das kriegen wir auch nicht so auf die Schnelle zusammen. Wir haben es aber immer wieder erlebt durch gemeinsames Gebet, auch öfter, dass man dann über mehrere Wochen über eine Sache gebetet hat und dann am Ende plötzlich Gott eine gemeinsame Sicht geschenkt hat, eine Einmütigkeit. Und das, würde ich denken, ist bei solchen Situationen, wo die Qual der Wahl ist, ein guter Weg von Gott, der uns hilft, unseren Weg zu finden. Ich habe unsere Fritz-Kleingruppe erwähnt von letzter Woche, da haben wir uns auch darüber unterhalten und über auch ganz konkrete Beispiele. Daniel Hafer ist eins davon. Im zweiten Gottesdienst wird er auch ein Zeugnis geben. Wer also das noch mitkriegen will, muss im zweiten Gottesdienst bleiben. Aber vielleicht gibt es auch hier andere Leute, die Beispiele erlebt haben, wie Gott direkt gesprochen hat oder durch Geschwister gesprochen hat und wie auch so eine gemeinsam wachsende Sicht am Ende dann zu der Überzeugung führt, das ist jetzt dran. Ernst Schrupp war auch so einer, der immer wieder danach fragte, was ist dran? Und ich glaube, das gilt sowohl individuell für jeden einzelnen Christen als auch für eine Gemeinde als Ganzes, für die Gemeindestunde in 2 Wochen. Was ist dran von Gott her? Und ich wünsche uns, dass wir das so erleben. Gott hat vorbereitete Werke. Wir vertrauen auf Gottes Führung und wir vertrauen auch auf die kollektive Weisheit, auf die gemeinschaftliche Weisheit, auf Entscheidungsfindung miteinander. Oder auch, dass Leute zu zweit, zu dritt einfach sich treffen und sagen, hey, ich habe eine große Entscheidung, ich weiß nicht, was ich machen soll. Bete mit für mich. Und plötzlich gibt Gott eine Idee. Manchmal ein bisschen später, manchmal nicht sofort. Aber wir stehen nicht alleine. Lebe entschieden ist nicht nur ein Imperativ, so mach mal, sondern eine Zusage. Du kannst Entscheidungen treffen. Gott hat Sachen vorbereitet. Gott hat Menschen an deiner Seite, die dir helfen, deinen Weg zu finden. Und ich bin dankbar, dass wir das hier in Wiedenest auch miteinander erleben.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.